Ja, und dazu ist es wichtig, wenn wir die Bibel aufschlagen, in Papier oder am Handy oder wie auch immer ihr sie mithabt, und Römer 4, das Ende, ab Vers 23 bis Kapitel 5, Vers 2, sind nur wenige Verse, aber wie wir wissen, im Römer kann man mit wenigen Versen schon eine ganze Predigt machen oder ja, ist viel drinnen und sehr dicht, und ich lese das jetzt einmal vor. Römer 4 ab Vers 23. Dass Abraham der Glaube angerechnet wurde, steht aber nicht nur seinetwegen in der Schrift, sondern auch unsertwegen. Auch uns wird der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werden, weil wir auf den vertrauen, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der ausgeliefert wurde wegen unserer Verfehlungen und auferweckt wurde für unseren Freispruch. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben. Und die Hoffnung, mit der wir nun der Gerechtigkeit Gottes entgegengehen dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Ja, wir danken dir, Gott und Vater, dass wir dein Wort haben heute in der Form vor uns, und danke, dass du durch dein Wort zu uns redest, in unsere Herzen jetzt reden kannst und wirst. Danke dafür. Amen. Welchen Unterschied macht es? Welchen Unterschied macht es? Du kennst sicher diese Werbungen, wo ein Unterschied aufgezeigt wird. Ja? Wenn du herkömmliche Geschirrspültabs verwendest oder diese besonderen, ja, mit dieser Marke, diese Supertabs. Welche Unterschiede es macht, wird man dann wissen, wenn man es probiert. Das verändert zwar nicht dein Leben, aber du bekommst reines Geschirr, zum Beispiel. Viele Menschen stellen sich die Frage, welchen Unterschied macht es, Christ zu sein? Ja? Welchen Unterschied macht es, Christ zu sein, oder genügt es nicht, dass man eh an etwas glaubt? Jeder glaubt ja an etwas, oder? Auch Atheisten glauben an etwas. Und Menschen brauchen die Botschaft vom Evangelium und die Botschaft von Jesus Christus und fragen sich dann, welchen Unterschied würde es machen, wenn ich das alles glauben würde? Wenn das wirklich stimmt, was in der Bibel steht? Oder sind es nicht nur Märchen oder schöne Geschichten, ja, die sich gut anfühlen, so wie man zu Weihnachten die Geschichte so mit dem Kind und so kennt, ja? Oder wenn ich das alles glauben würde, zu glauben, dass es einen heiligen, allmächtigen und liebenden Gott gibt, dass ich keine Gemeinschaft mit ihm haben kann, weil ich Sünder bin, weil ich mich gegen Gott gestellt habe, und dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, damit er diese Beziehung wiederherstellen kann und kitten kann. Welchen Unterschied würde es machen? Und das behandelt Paulus im Römerbrief, und der Titel für heute: Was Gott für dich bereithält. Was Gott für dich bereithält, zeigt, dass es ein Gott ist, der nicht geizig ist, der freigebig ist und der gerne gibt. Ja, und was Gott für dich bereithält, wollen wir uns heute anschauen. Wir haben uns bis jetzt im Römerbrief angeschaut, dass es eine schlechte Nachricht gibt. Ja, wir brauchen immer schlechte Nachrichten, weil sonst würden sie die Zeitungen nicht verkaufen. Aber es gibt eine schlechte Nachricht, und die heißt ganz einfach: Wir sind nicht gut genug, oder wir sind Sünder, bezeichnet die Bibel das. Wir sind Rebellen, wir stehen unter Gottes Gericht und wir brauchen Rechtfertigung. Ja? Und die gute Nachricht ist, es gibt eine Möglichkeit. Wie? Das erklärt dann Paulus in den Kapiteln 3, 21 bis Ende 4, Kapitel 4. Es ist möglich für uns, gerettet zu werden. Gerettet zu werden, gerecht vor Gott zu stehen. Aber nicht durch religiöse Rituale, wie wir gesehen haben, Beschneidung, Kirchenbesuch, Taufe, Einhaltung von Gesetzen und Regeln, wie man es im Alten Testament liest. Paulus erklärt Wahrheiten, indem er das Gegenteil aufzeigt, und in Kapitel 4 hat er die Geschichte von Abraham verwendet. Und er zeigt uns auf, wofür Abraham nicht steht. Nämlich, er steht nicht für Gesetz, sondern er steht für Glaubensgerechtigkeit. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es getan hat. Das heißt, glaube am Beispiel Abrahams, rechnet mit Gottes Macht, er rechnet mit Gottes Schöpfermacht. Trotz menschlicher Hindernisse, wie wir gesehen haben. Ja, er hat gesehen, er ist uralt, seine Frau war uralt und die Chance auf Kinder war praktisch gegen 0,0 irgendwas Prozent. Ja. Und es hat trotzdem funktioniert, weil es einen Gott gibt, der stärker ist. Und der Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Steht dann in Kapitel 4, Vers 22. Bis dahin haben wir es letzten Sonntag gehört. Und das Beispiel Abrahams ist auch für uns wichtig. Abraham ist ein Glaubensvorbild und eine starke Illustration, was Glaube bedeutet. Und Paulus verwendet das, dass er uns zeigt, schau, wir haben im Alten Testament Glaubensvorbilder. Ja, wir können da nachschauen, ja, wenn wir denken, okay, es ist irgendwie schwierig und mühsam, wo kann ich mir Vorbilder hernehmen, auf wen kann ich da schauen, ja, an dem ich mich orientieren kann. Und Paulus sagt, schaut, Abraham ist jemand, an dem man sich orientieren kann. Und die Geschichte Abrahams ist eben auch für uns heute geschrieben worden. Deswegen ist das für uns heute im 21. Jahrhundert wichtig. Und das Großartige ist, der Gott, der das damals mit Abraham gemacht hat, Geschichte geschrieben hat, ist der gleiche wie der Gott, der heute mit dir und mit uns Geschichte schreibt. Und das Schöne ist, wir sind einen Schritt weiter. Abraham hat eher kurz gesehen. Ja. Wir sehen weiter, weil wir in der Zeit der Auferstehung leben. Ja. Wir haben eine ganz andere Perspektive. Abraham hat Gott kennengelernt, hat ihm vertraut. Ja. Was für ein Vertrauen, was für ein Glauben muss der gehabt haben? Und wir, die wir praktisch schon die ganze Erfüllung des Gesetzes haben, nämlich in Jesus, wir haben noch viel mehr. Wir haben die ganze Bibel. Wir haben die Schrift, die abgeschlossen ist. Und der Vers 25 fasst schon eigentlich das ganze Evangelium zusammen. Wir vertrauen auf den, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der ausgeliefert wurde wegen unserer Verfehlungen und auferweckt wurde für unseren Freispruch. Der Vers Römer 4, Vers 25 oder 24b bis 25 fasst eigentlich da das ganze Evangelium zusammen. Wir vertrauen, sprich wir glauben an den Gott, der Jesus Christus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Er hat den Tod besiegt. Das heißt, der Tod hat keine Kraft mehr. Und es hat ein perfektes Opferlamm gebraucht. Ja, die ganzen Opfer aus dem Alten Testament sind für null und nichtig erklärt worden, weil es ein perfektes Opfer gegeben hat, nämlich Jesus Christus, für unsere Verfehlungen, für unsere Schuld, einmalig, ein für alle Mal zu sterben. und zu bezahlen, was wir verdient hätten. Ja, den Tod, den wir verdient hätten, hat Jesus auf sich genommen und der ist dann nur auferstanden am dritten Tag, so wie es praktisch angekündigt wurde. Damit wir Gerechtigkeit bekommen, wenn wir glauben. Diese Glaubensgerechtigkeit. Ja, diese Gerechtigkeit aus Glauben. Und Paulus betrachtet Rechtfertigung oder Gerechtigkeit als etwas, das passiert, wenn wir eben glauben. Und nicht als etwas, was vor der Auferstehung stattgefunden hat. Ja, Gott will dir also etwas gutschreiben, sozusagen eine Gutschrift geben. Ja, Gutschrift ist immer was Gutes. Die kann man einlösen, so wie ein Gutschein. Ja, wenn du zu Weihnachten Gutscheine geschenkt gekriegt hast, dann ist es gut, wenn du die bald einlöst. Weil die wären sicher nicht mehr wert. Eher weniger. Und Gott hat dir eine Gutschrift gegeben, ein Anrechnen, dass Abraham, der Glaube, angerechnet wurde, steht nicht nur seinetwegen in der Schrift, Vers 23, sondern auch unseretwegen. Ja? Das heißt, auch uns ist das angerechnet und gutgeschrieben worden. Und wer den Sohn liebt, wer an Jesus glaubt, dem schenkt der Vater alles, dem schenkt Gott alles. Und Glaube kann schwach sein, kann stark sein, er kann auch wachsen. Und die Frage ist nicht, wie groß dein Glaube ist, ja, oder klein dein Glaube ist, sondern wie groß der Gott ist, an den du glaubst. Das ist viel, viel wichtiger. Das ist das Entscheidende, ja, der eigentlich die Basis unseres Vertrauens, unseres Glaubens ist. Und Glaube heißt auch nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten müssen. Glaube heißt nicht, den Kopf in den Sand stecken. Glaube ist ein begründetes Vertrauen, zeigt Paulus im ganzen Kapitel 4 auf. Ein begründetes Vertrauen, ein Vertrauen auf ein Fundament, das trägt. Ja, das die ganzen Verheißungen über im Alten Testament gezeigt hat, wow, es stimmt, es ist eingetreten und wieder was eingetreten, was vorhergesagt wurde. Ja, und auf das kann man sich verlassen, zu 100%. Es gibt keinen Glauben ohne Denken. Und du kannst jetzt vielleicht an Probleme denken, die du zu bewältigen hast in der kommenden Woche, Herausforderungen im Beruf, in der Arbeit, in der Familie, wie auch immer, dann stützt dich auf Verheißungen, die Gott dir gibt. Ja, dass dir die einfallen oder dass du die lesen kannst, zum Beispiel Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Eine Verheißung, die gilt, auch heute. Ja, auch wenn es schwierig wird, brauchst du dich nicht zu fürchten. Und wir sind viel besser dran als Abraham. Das heißt, es ist also heute noch viel vernünftiger zu glauben. Ja, weil wir vieles auch aus der Bibel sehen, was in Erfüllung gegangen ist an den Verheißungen. Ja, und wenn ich zum Beispiel meinem Chef glaube, dass er mir den Kaffee bezahlt, dass er mich einlädt, ja, dann werde ich ihn nicht bezahlen wollen, sondern werde ich ihn genießen. Und wenn Gott dich einlädt zu glauben, dann genieße es und tu es einfach. Das ist die Basis, die Paulus da in Römer 4 sozusagen gelegt hat. Und dann kommt Römer 5. Dann geht es eigentlich noch ein bisschen weiter. Ja. Was Gott für dich bereithält, Vers 1, nachdem wir nun, ja, da fügt er jetzt an, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, es gibt jemanden, der den Unterschied macht. Jesus macht den Unterschied. Und Paulus schildert jetzt in diesen ersten zwei Versen in Kapitel 5 einen Unterschied, den Jesus macht. Sprich, er bringt uns jetzt drei Früchte oder einen dreifachen Segen, den wir empfangen dürfen, wenn wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden. Eine Zusicherung all denen, die Gott durch den Glauben Rechtfertigung schenkt. Und das erste ist Friede. Friede mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, Vers 1. Was ist Frieden? In der heutigen Zeit nicht überall selbstverständlich, leider. Frieden ist ein menschliches Ziel, oder? Jeder sehnt sich nach Frieden, egal ob das jetzt ein internationaler, häuslicher oder persönlicher Frieden ist. Wer hat nicht gern absoluten Frieden mit seiner Familie, ja, mit seinen Nachbarn? Frieden ist mehr als nur Abwesenheit von Krieg. Frieden ist eigentlich eine Beziehung, eine gesunde Beziehung. Und wenn du Christ bist, dann hast du Frieden mit Gott. Aha, brauche ich Frieden mit Gott? Wieso braucht man das überhaupt? Ich habe ihnen nicht den Krieg erklärt. Glaube ich, glaubt man. Aber Gott sieht das nicht so. Ja, im Prinzip hat jeder Mensch Gott den Krieg erklärt, weil man abwesend mit ihm lebt, abgekehrt, ihm den Rücken zugekehrt hat. Und dazu brauche ich wieder einen neuen Zugang zu ihm und diesen Frieden bekomme ich, wenn ich aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurde. Und das ist der fundamentalste Friede, der Friede mit Gott. Und das sollte uns eigentlich nicht kalt lassen. Das heißt, du bist kein Feind Gottes mehr. Frieden mit Gott heißt, mit Gott versöhnt zu sein, ja, Versöhnung zu erleben, fähig zu einer Beziehung mit ihm zu sein, mit dem Schöpfer der Welt. Nicht wegen dem, was wir getan haben, weil wir so super sind, weil wir uns so angestrengt haben. Nein, das bringt gar nichts. Sondern weil Jesus für uns gestorben ist. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Versöhnung ist exakt das, was hier beschrieben wird. Friede mit Gott. Weil wir versöhnt sind, haben wir diesen Frieden. Dann sind wir Gottes Freunde. Gott nennt dich Freund. Kind sogar. Und du darfst zu ihm Vater sagen. Und wenn du es noch nicht bist, dann kannst du es heute werden. Es ist ganz einfach. Indem du das für dich persönlich im Leben annimmst. Indem du akzeptierst und sagst, ja, Herr, es war vorher nicht richtig, wie ich gelebt habe, diese Einstellung, ja, dieses dich ausklammern aus meinem Leben, ich möchte dich einklammern, ich möchte dich mit einbeziehen, weil du, Herr Jesus, für mich am Kreuz gestorben bist, ist das jetzt möglich und das nehme ich an. Dafür danke ich dir und bitte, komm in mein Leben, sei du Herr. Und die Tür ist offen und Jesus lädt ein und er lädt heute Menschen ein, er lädt jeden Tag Menschen ein. Und es gibt einen Beweis, dann, dass du diesen Frieden hast, dass du diesen Frieden mit Gott hast, nämlich du hast freien Zugang. Freien Zugang zur Gnade. Das ist der zweite Punkt, das wir geschenkt bekommen. Ja, der zweite Segen sozusagen, wir sind begnadigt. Weil wenn wir eine Strafe nicht mehr praktisch bekommen, die wir eigentlich vorher hätten, dann ist ein Gnadenakt passiert. Dann wird man begnadigt. So wie der Bundespräsident immer zu Weihnachten jedes Jahr Häftlinge begnadigt. Ja, die müssen aber auch gewisse Voraussetzungen erfüllen. Das passiert nicht einfach so, irgendwer. Bei Gott ist das noch viel, viel mehr, diese Begnadigung. Die Gnade, in der wir stehen. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben oder stehen. Und das ist die zweite Frucht, Zugang zur Gnade. Gnade ist immer unverdient, das kann ich mir nicht verdienen, weil sonst wäre es keine Gnade, sonst wäre es ja Verdienst. Und Gottes Liebe, Gottes Gnade ist immer unverdient. Und durch Glauben erhalten wir Zugang zur Gnade Gottes. Durch Glauben bekommst du diesen Zugang, durch Vertrauen. Und hier ist eine privilegierte Position gemeint, stehen in der Gnade, ist eigentlich ein Vorrecht. Wie kommen wir in diesen Stand, in dieses Stehen? Wie geht es? Der Weg ist nur durch Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch Jesus haben wir den Zugang. Durch Jesus haben wir den Zugang. Halleluja. Beten wir ihn dafür an. Du kannst es jetzt machen, im Stillen, gleichzeitig beim Zuhören, ihn dafür anbeten, dass wir den Zugang haben zu seiner Gnade, in seiner Gegenwart zu sein. Du bekommst eine Sonderkondition, ja? Wenn du ein Kunde irgendwo bist und der Verkäufer sagt da, ah, und weißt, dass du bist, kriegst du eine Sonderkondition. Dann sagst du, ah, super, danke. Dann fühlt man sich irgendwie noch eine Stufe besser, oder? Und Gott sagt zu dir, du kriegst eine Sonderkondition, wenn du das im Glauben annimmst. Stell dir vor, du fährst nach Wien und du denkst, weil du in Wien bist, dann könntest du mal den Bundespräsidenten besuchen, wenn du schon in der Nähe von der Hofburg bist, und dann läutest an und sagst, ist der Herr van der Bellen zu Hause, ich würde ihn gern besuchen. Und dann fragst du dir mal, ja, haben Sie überhaupt einen Termin, wer sind Sie überhaupt? Und das geht ja gar nicht so leicht. Und am Eingang wirst du klipp und klar Nein hören, das geht nicht, unmöglich. Aber wenn jetzt einer seiner zwei Söhne hat er, kommen und die sagen, ja, ich möchte da jetzt rein, dann werden die sicher kein Problem haben. Die werden kurz gefragt werden und werden locker durchkommen. Und wenn du Christ bist, dann hast du Zugang, nicht nur zum Bundespräsidenten, zum Schöpfer Gott, jederzeit. Jederzeit, und du brauchst nicht irgendwie Registrierung machen oder sonst irgendwas. Wenn du Christ bist, wenn du diesem Gott vertraust, hast du diesen Zugang zur Gnade, zum Thron der Gnade. Frieden mit Gott und Zugang zum Thron der Gnade. Und in seiner Gegenwart kannst du sein. Was macht es mit dir? Was macht es mit uns? Bewegt uns das heute noch? Berührt uns das heute noch? Wichtig ist, dass uns das wieder neu betrifft und berührt und sagen, okay, wie kann ich das genießen? Wie kann ich das wieder spüren und neu genießen? Durchs Lesen in seinem Wort, durchs Genießen der Gemeinschaft, durch die Natur, durch seine Schöpfung, ja, durchs Gebet. Es gibt viele Möglichkeiten, das einfach zu genießen. Ja. In der Ruhe, in der Musik, stehen in seiner Gnade. Bete ihn dafür an. Und der dritte Segen, die Freude. Friede, Gnade und Freude über die Hoffnung. Das Ende von Vers 2 steht: Und die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Hast du schon auf etwas gehofft? Na klar, oder? Jeder hofft auf etwas. Hoffnung hat doch jeder. Etwas, was man sich wünscht. Zum Beispiel schönes Wetter oder Schnee. Oder dass die Operation gut gelingt, oder was auch immer, du kannst irgendwas hier einsetzen, was dir einfällt. Aber es gibt mitunter Enttäuschungen, dass das nicht so eintrifft, oder? Und dann hat man enttäuschte Hoffnungen. Aber es gibt eine Hoffnung, die uns niemals enttäuschen wird, nämlich die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Das ist eine besondere Hoffnung. Freude dürfen wir haben, weil wir eine besondere Hoffnung haben, nämlich eine sichere Hoffnung, eine hundertprozentig sichere Hoffnung. Und alle Christen haben diese Hoffnung. Steht klipp und klar da. Ja? Alle Christen haben eine hundertprozentige Hoffnung. Ja? Es gibt Pessimisten, Optimisten und Realisten. Ich bin eher Optimist. Ich sehe das Glas oft eher halb voll. Ja? Manche sind eher immer pessimistisch, ja? Je nachdem vom Typ her. Und die biblische Hoffnung ist weder noch, sondern sie ist 100% sicher. Weil Jesus für uns starb. Weil Jesus für uns starb, haben wir eine hundertprozentige Hoffnung. Und die ist, dass wir einmal die Herrlichkeit Gottes erleben werden. Ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das ist die Hoffnung, die Freude bringt. Freust du dich, wenn du einmal bei Gott bist? Du darfst jetzt schon genießen. Ja, im Himmel wird es natürlich noch schöner sein, aber es ist jetzt schon ein bisschen ein Vorgeschmack auf Himmel. Was lässt dich freuen? Was sind Aspekte, wo du denkst, ah, das ist jetzt schön. Und wenn ich das mache, dann freue ich mich so richtig. Vielleicht fällt dir was ein, gutes Essen, gute Musik. Dann denkt man, ich möchte jetzt die Zeit anhalten oder ich möchte das noch ein bisschen intensiver genießen, damit man das freudig erleben kann. Zeit mit dem Partner, Freude, was bewegt dich, ja? Was bringt dich zum Freuen, innerlich. Ja, du musst nicht ausdrücken, indem du 2 Meter hoch springst. Ja. Der eine macht es vielleicht, der andere freut sich noch innen. Aber die Hoffnung der Herrlichkeit ist eigentlich Quelle der Freude. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Eine freudige und zuversichtliche Erwartung, die sich auf Gottes Verheißungen stützt. Eine freudige und zuversichtliche Erwartung, die sich auf Gottes Verheißungen stützt. Wie wir eigentlich wieder bei Abraham gesehen haben. Er hat sich auf seine Verheißungen verlassen. Und das hat, man sicher hat er gezweifelt auch, aber innerlich hat er sich wahrscheinlich gefreut. Ja? Wie stark lebt die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes in dir? Oder was könnte dieser freudigen Hoffnung mehr Raum geben in deinem Leben? Mehr Zeit mit ihm, im Gebet, in der Gemeinschaft. Da ist oft wichtig, dass wir unsere Komfortzonen verlassen und einfach neue Schritte wagen mit ihm. Freuen wir uns über diese Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn du noch keine Freude fühlst, ja oft fühlt man das nicht so auf Knopfdruck, jetzt passiert nichts, dann bitte Gott, du kannst ihn bitten, bittet und euch wird gegeben. Bitte ihn, mach, dass diese Freude wächst, Herr. Und deswegen bringt Paulus diese 3 Früchte, Friede mit Gott, Gnade, in der wir stehen, und Freude über die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese 3 Früchte sozusagen der Gerechtigkeit, dieser dreifache Segen, das betrifft eigentlich uns als Ganzes und unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Da ist alles drin. Wir haben Frieden mit Gott wegen der Vergebung, die in der Vergangenheit passiert ist, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist vergangen. Hat aber Einfluss auf unsere Gegenwart, weil jetzt stehen wir in der Gnade. Das ist unser gegenwärtiges Privileg. Wir stehen in der Gnade. Und wir freuen uns in der Hoffnung auf unser zukünftiges Erbe. Zukunft. Friede, Gnade und Freude. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Klingt idyllisch? Ist es auch, oder? Naja, je nachdem, ob du jetzt ein Romantiker bist oder nicht so. Aber es ist wahr. Das Wichtige ist, es ist wahr. Ja, Gottes Wort ist Wahrheit und er möchte, dass du es erlebst, ja, dass das deine Identität prägt. Nicht nur deine Identität prägt, sondern deinen Alltag prägt. Wie kann dieser Friede, diese Gnade, in der wir stehen, diese Freude über die Hoffnung der Herrlichkeit, dich in der kommenden Woche, uns in der kommenden Woche prägen? In der Umgang mit Kollegen, mit Menschen, mit denen wir zu tun haben, in der Umgang mit unseren Gedanken, die zu kreisen beginnen, ja, wenn du in irgendeiner Spirale bist oder Gedanken sich drehen, was kann dir da helfen, wieder den Fokus auf ihn zu haben? Und da sind es diese drei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind, die uns dabei helfen. Glaube, dass Gott Situationen bereithält, um uns weiterzubringen in der Beziehung mit ihm. Und du kannst entspannt hineingehen, er wird dich ausrüsten. Ja? Wir dürfen mit Vertrauen, mit Glauben in Situationen hineingehen und er wird uns ausrüsten. Und ich bin schon gespannt, was wir hören an Berichten vielleicht, wie er handelt, ja, im Leben, wie bunt und vielfältig, genauso bunt und vielfältig, wie wir dort zusammenkommen, handelt er, ja, in Situationen in unserem Alltag. Und deswegen genießen wir diesen dreifachen Segen. Genießen wir das, dass wir diese Gerechtigkeit, die wir im Glauben auf ihn, im Vertrauen auf ihn bekommen und diesen Frieden, diese Gnade, diese Freude über die Hoffnung der Herrlichkeit genießen dürfen. Amen.